ich merke bis heute, und das ist so merkwürdig, ich merke bis heute, dass wenn man sagt, man ist auf St. Pauli groß geworden, der Vater hatte drei Bordelle, schon bist du in der Schublade. Und diese Schublade, da stellen sich die Leute vor, du bist ein Krimineller. Das ist übrigens etwas, was ich weiß aus sicherer Hand, dass die Redakteure zum Beispiel bei mir beim NDR gesagt haben, nee, der ist ja kriminell. Das weiß ich aus erster Hand.
Moin, moin, Hamburg!
Michelle Ruge, Gast dieser Folge vom Podcast vom Hamburger, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. Der Hamburger, das ist das großformatige Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stella-Haus, nur ein Steinwurf von der Elbe entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt besonders machen. Leidenschaftstäterinnen, Charakterköpfe, Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Und genau diese Menschen lernt ihr in diesem Podcast kennen. Lasst euch inspirieren und erlebt diese Stadt aus einem anderen Blickwinkel heraus. Es gibt immer Neues zu entdecken, das kann ich euch versprechen. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg. Und ich habe die große Freude, euch für die kommende knappe Stunde aus eurem Alltag zu entführen. Kommen wir zu unserem Gast, Michelle Ruge. Ich möchte ihn euch kurz vorstellen. Das ist nicht so einfach, er hat eine Menge erlebt. Geboren 1969, in einem Stundenhotel auf dem Kiez und auf der Straße aufgewachsen. Der Vater besaß drei Bordelle, er hat ihn erst spät kennengelernt. Die Mutter war Kellnerin in einer Bar. Seine Vita passt in keinen klassischen Hamburger Strampelanzug, wie der Hamburger Chefredakteur David Pohle in seinem Porträt über Ruge in der Ausgabe 51 des Magazins schrieb. Schauspielschule, Kommunade, Tänzer, Bodyguard und erfolgreicher Kampfsportlehrer, Türsteher in Berlins brodelnden Mitte-Szene-Clubs und Bestsellerautor. Der Bordsteinkönig heißt sein Roman. Wer mehr über Ruges Jugendjahre wissen möchte, sollte das Buch lesen. Dann ahnt man auch, warum es ihn irgendwann von Berlin wieder zurücktrieb in seine Heimat. Heute wohnt er auf St. Pauli, ist das, was man einen bunten Hund nennt. Bisschen Lebemann-Dandy, ein kreativer Kopf, der sich einsetzt für sein Viertel und seine Leute. Rückgrat hat er, Selbstbewusstsein und eine gesunde Portion Selbstkritik. Ich bin ein eitler Fatzke, sagt er in diesem Podcast. Er ist verheiratet und verliebt in Annika, Vater von Jaguar und alles andere als der ewige Bordsteinkönig. Bühne frei für Michelle Ruge.
Sein erster Kontakt war, Podcast habe ich schon mal gemacht, aber bitte nicht immer dieselben dummen Fragen. Und da habe ich mir natürlich als erstes gedacht, boah, welche Fragen mögen das wohl sein, die er gar nicht beantworten will? Und dann ist das somit auch meine erste Frage an dich. Welche Frage aller Fragen ist es, die du eigentlich nicht mehr beantworten möchtest und auch nicht mehr hören möchtest?
Die Frage, die ich nicht mehr hören kann, ist, war deine Kindheit schlimmer, als wenn du irgendwo anders aufgewachsen wärst? Und dann sage ich immer, ja, woher soll ich das wissen? Ich habe ja nur mal eine Kindheit nur gehabt. Und das ist einfach so eine Frage, die kann ich nicht mehr hören, weil der Grund, warum ich damals meine Autobiografie über St. Pauli, also meine Kindheit über St. Pauli geschrieben habe, war ja, weil die Leute mich ständig bedauert haben, ständig gefragt haben, wie es ist, im Rotlichtviertel aufzuwachsen. Und dann habe ich das Buch geschrieben und dann kommt dieselbe Frage wieder.
Verdammt, was hast du da falsch gemacht?
Nee, gar nichts. Ich glaube, dass die meisten Leute mein Buch gar nicht gelesen haben. Das ist tatsächlich so. Also es war ja ein Bestseller, eine Bestsellerliste. Und ich habe relativ viel Interviews gegeben. Und die meisten haben das Buch einfach nicht gelesen, weil sie es entweder nicht rechtzeitig bekommen haben oder weil sie keine Zeit hatten, weil sie ja so wahnsinnig viele Interviews machen. Und das kann ich auch nicht voraussetzen, dass man jetzt alles, aber ich weiß von einigen Moderatoren, die machen das und das sind dann auf jeden Fall die besseren Interviews.
Auf jeden Fall war es eine andere Kindheit und da rausgekommen ist ja auch ein Typ, der auch anders sein will.
Dass ich anders sein will, das stimmt. Woran lag das? Das lag vielleicht auch an meiner Erziehung, weil wir waren ja als St. Paulianische Kinder, das hört sich jetzt so von, als Kinder von St. Pauli, waren wir teilweise eben auch verpönt. Und ich habe dann sehr früh gemerkt, dass das irgendwie was anderes ist. Mein Stiefvater war ja auch viel unterwegs und der war ja auch anders. Er war teilweise kriminell und war anarchistisch. Also in die anarchistische Richtung ist er so politisch gegangen oder auch philosophisch. Ne? Das ist ja keine, nicht nur eine politische. Und meine Mutter auch. Und dann habe ich so gedacht, nee, eigentlich alle auf St. Pauli sind so. Weil was war ja damals schon so ein, sagen wir nicht gesetzlos, aber man hatte so eigene Regeln auf St. Pauli. Und so in den 60er, 70er Jahren, da war das auch so, dass man eben Läden ohne Genehmigung, mit Handschlag, ohne Vertrag aufgemacht hat. Da galt das wirklich noch mit dem Handschlag. Und da haben die Behörden, die Leute, also die Gastronomen und die Mover und Shaker von St. Pauli auch weitestgehend alleine gelassen. Das fing eigentlich erst so richtig Anfang der 80er Jahre an, dass die aufmerksam wurden, weil die sich haben immer öfter dann in den Zeitungen ablichten lassen mit ihren dicken Schlitten. Und dann waren die weltberühmt, nur ja, die von der Behörde wussten nicht, wer das ist.
Blöd.
Ja, total. Das hängt auch auf St. Pauli wirklich immer noch nach. Und es gibt irre viele. Ich kenne ja diese ganz Alten noch, die schon in den Anfang der 70er Jahre da waren. Und die haben immer noch so Vorbehalt, wenn sie Interviews geben, haben sie eigentlich keinen Bock. Und wenn, dann erzählen sie nicht so richtig. Das ist sowieso ein Trauma. Weil es ist so rumgegangen damals, da wurde so Tabula Rasa gemacht. Und das haben die auch bereut, dass die das so ausgestellt haben in der Öffentlichkeit. Das hängt bis heute nach und es ist wahnsinnig schwierig. Ich arbeite seit 4 Jahren an einer Dokumentation über St. Pauli. Und das wirklich herauszukitzeln, was damals passiert ist, auch wenn es schon längst verjährt ist und total harmlos und alles, es ist, wie es ist.
Eine Dokumentation in schriftlicher Form oder Fotografie?
Nee.
Film?
Nee, wir haben tatsächlich angefangen, eine Filmdoku zu machen. Das habe ich mit Background gemacht, das ist die Produktionsfirma von Beckmann. Und da haben wir fantastische, ich habe damals aus Wien den Wiener Blackie eingeladen. Der war mal eine ganz große Nummer, der ist Ende der 60er Jahre nach Hamburg gekommen, wie so ein Streuner. Und dann ist er direkt angesprochen worden von seinem damaligen dann Partner, mit einzusteigen ins Bordell. Und das war eine Type, echt toll, irgendwie filmreif, ne? Wie die sich damals gegeben haben. Und dann habe ich Bongo aus Aachen eingeladen, dann habe ich hier viele Leute interviewt. Ich wollte ja nicht nur Männer interviewen, ich wollte auch Frauen interviewen, ich wollte auch nicht nur Milieu interviewen. Ich habe meine Tante interviewt, Rosi von Rosis Bar. Und das ist toll, das Material. Wir haben auch sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt. Das ist nur wahnsinnig schwer, weil RTL, Arte, Amazon, Netflix, alle machen gerade eine Dokumentation über St. Pauli. Nur unser eigener Sender, der NDR, nicht. Und das liegt so ein bisschen daran, weil der NDR ist ja auch so ein bisschen senatsnah, ne, oder mit unserer Regierung, und die wollen einfach nicht mehr über diese Zeiten berichten. Im Grunde wollen sie die vergessen oder vergessen machen. Und lichten eben, also wenn man das beobachtet, was der NDR so berichtet über St. Pauli, dann sind eigentlich immer dieselben drei Protagonisten und dann ist es immer so Halligalli, ah, so lustig und Saufmeile. Also das, was touristengerecht ist. Und das andere, wo ich ja denke, dass die Leute das aufregend finden und dass im Ursprung die Leute nach St. Pauli gekommen sind, um eben dieses Verruchte mal kennenzulernen, das wird, das kommt immer weniger vor in den Medien, speziell jetzt beim NDR, weil es einfach nicht gewollt ist.
Das ist eine These, belegen können wir die jetzt nicht?
Nee, das ist eine These, aber ich bin froh, dass ich das mal gesagt habe. Falls es sich nochmal ändern sollte, dann will ich nichts gesagt haben.
Sam, du hast ja gerade eben gesagt, so, nur der Senat kannte die nicht, aber man kannte die mit ihren dicken Schlitten. Wie wichtig ist es eigentlich dir persönlich, dass man dich kennt?
Ja, ich habe ja Schauspiel damals studiert und dann bin ich nach Berlin und da habe ich in diesen ganzen Serien mitgespielt und das war so richtig ätzend. Also ich habe als junger Schauspielabsolvent, stellt man sich das ja ganz anders vor, ne? So ein bisschen wie in Hollywood. Und in Berlin, da habe ich auch dann gedreht, hin und wieder mal, aber es war die Hölle für mich. Also so Video-Dailies und Weeklies, die ich gedreht habe. Und da habe ich aufgehört von heute auf morgen, habe meiner... Ich hatte auch keinen Bock mehr. Also als Schauspieler, das muss man wissen, muss man zu 99% eben überall Türklinken putzen und muss wahnsinnig nett sein zu allen und muss einem gefallen. Das ist der eigentliche Job des Schauspielers. Ne? Und dann 1% darfst du mal spielen. Und das war für mich, irgendwann war das nicht mehr vereinbar. So, ich konnte mir gar nicht mehr in den Spiegel gucken. So, ich finde es auch so albern, diese ganzen Schauspielpartys, wenn man das sieht, wie bemüht die jungen Schauspieler sind. Die können einem auch leid tun irgendwie. Ne? Und gerade auch, was diese... Ich war da mal mit einem befreundeten Produzenten auf dem Münchner Filmfest und dann... Der sah ja gar nicht gut aus, ne, der Freund von mir. Und dann waren da wirklich ohne Scheiß 11 junge Mädchen, Schauspielerinnen, im Pulk um uns und haben die ganze Zeit versucht, so mit ihm irgendwie warm zu werden. So, und mich haben sie ignoriert. Obwohl ich mal meine, dass ich eigentlich der Attraktivere gewesen bin. Aber das, aber weißt du, das zeigt so, dass jeder auch alles bereit ist einzusetzen, um dann mal eine Rolle zu kriegen, weil dieser Schmerz nicht als Schauspieler nicht arbeiten zu können, nicht gesehen zu werden, der ist ungleich viel größer, als wenn man jetzt einen normalen Job hat und dann mal nichts zu tun hat. Und dann irgendwann bin ich eben ins Nachtleben und habe mit Daniel Richter, dem Maler, dem Kunstmaler, habe ich so einen Kampfsportclub aufgemacht in Berlin. Mhm. Und dann bin ich im Nachtleben gelandet. Und das war die Karriere, die ich mir auch als Schauspieler habe gewünscht. Also ich bin von einem auf den anderen Tag jeden Tag gebucht worden. Und dann hat die Zeitung darüber berichtet. Und dann habe ich da so eine andere Idee von der Tür nach Berlin gebracht. Und dann habe ich das als meine Bühne benutzt. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich freue, wenn ich mich ausdrücken kann. Und das aber nicht ohne Inhalt. Also ich glaube, das ist so Hälfte, Hälfte. A, bin ich natürlich ein eitler Fatzke und ein Selbstdarsteller. Das weiß ich. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Ideen und Inhalte, die ich transportieren möchte. Und freue mich natürlich, wenn das Menschen mitbekommen. Jeder Autor, der ein Buch schreibt, möchte, dass das Buch gelesen wird. Und wenn das dann, ich bin dann irgendwann in Hamburg bei Thalia gewesen, in der Innenstadt, da gab es noch diesen, ich glaube, am Neuen Weil oder großen Thalia-Laden. Und dann bin ich da rein und sage so ganz vorsichtig und frage, sagen Sie mal, haben Sie den Bordsteinkönig von Michel Ruge? Und dann meinte er, ja, komm mal mit hier. Und dann war die ganze Wand voll mit meinem Buch. Und ich war, ey, das war einer der geilsten Momente. Ich dachte so, ich muss in die Knie gehen vor dem Regal und dachte so, oh, wie geil. Und jeder Künstler will mit seiner Arbeit gesehen werden. Und es wäre absurd zu behaupten, ich mache es nur für mich oder ich mache es nur für meine Freunde oder so. Nein, man will gesehen werden. Und das ist so ein Grundbedürfnis. Und das ist und das macht es wahrscheinlich aus, dass ich auch gesehen werden will, eben mit meiner Kunst.
Wenn man sich Interviews von dir durchliest oder auch den Bordsteinkönig, ganz oft fällt dieses Wort, ich wurde dann endlich ernst genommen. Wie wichtig ist dir das, ernst genommen zu werden?
Total. Weil ich noch in Strukturen aufgewachsen bin, wo man den Kindern ja nichts zugemutet hat und wo die Eltern unterhalten sich, ne, oder Erwachsene unterhalten sich, halt's Maul. Und das ist auch meinem Minderwertigkeitskomplex geschuldet, dass meine Eltern wollten ja nicht, dass ich Abitur mache und dann bin ich ja ausgezogen relativ früh und dann habe ich da selber mein Fachabitur und wollte studieren und habe dann auch studiert und ich merke bis heute, und das ist so merkwürdig, ich merke bis heute, dass wenn man sagt, man ist auf St. Pauli groß geworden, der Vater hatte 3 Bordelle, man, so, schon bist du in der Schublade. Und diese Schublade, da stellen sich die Leute vor, du bist ein Krimineller. Das ist übrigens etwas, was ich weiß aus sicherer Hand, dass die Redakteure zum Beispiel bei mir beim NDR gesagt haben, nee, der ist ja kriminell. Das weiß ich aus erster Hand. So, und dann wurde denen nahegelegt, mal das Buch zu lesen. Ich bin prollig, ich bin Schläger, ich bin im Rotlicht. Das sind alles Vorteile, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Und dabei war das früher zumindest so, dass du eine hohe Dichte an wirklich intelligenten und authentischen, also so Eigenbrötlern hattest auf St. Pauli. Weil das war ja das Viertel, wo das auch so viele Künstler angezogen hat. Ne? Also wir hatten ja, das ist nie ein Ghetto gewesen. Wir hatten wirklich sehr, sehr, sehr reiche Leute, Politiker oder eben auch Künstler. Und die Künstler haben sich da wohlgefühlt, weil es so eine große Schnittmenge gibt zwischen, sage ich mal, Leuten, die außerhalb der Legalität agieren und so ein bisschen freidenkermäßig, ne, und dann sagen, nee, hier euer moralisches Gerüst könnt ihr für euch behalten, das ist alles bigott. Und den Künstlern, die nämlich auch versuchen, die ganze Zeit authentisch zu sein. Mhm. Und das Wahrhafte darzustellen. Oder Wahrhaftige.
Ich glaube aber, dass du ja auch ein bisschen mit diesen Schubladen spielst, oder? Und ein bisschen ist das ja auch dein Erfolg, oder? Dieser Background.
Das weiß ich nicht, ob das mein Erfolg ist. Ich kokettiere natürlich damit. Aber das, der Witz war, ich habe immer schon eine Sonnenbrille getragen, auch die. Und die ist aber total belegt in Hamburg durch Karl-Heinz Schwensen.
Die ist ein bisschen Porno.
Die ist, man sagt hier Porno, ah, oh, hier so. In Berlin rennt da fast jeder im Nachtleben mit rum. Wenn du ins KitKat oder so gehst, da rennen so viele Leute mit Sonnenbrille rum, weil es irgendwie vielleicht auch so für mich so ein Abstand ist und so. Und ich habe die getragen und irgendwann bin ich in Berlin in den Clubs angesprochen worden. Und die haben mich nur aufgrund der Brille erkannt. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, das ist geil, weil dann kann ich privat sein ohne Brille und kann die Brille tragen, wenn ich irgendwo ausgehe oder so. Und das habe ich hier in Hamburg auch gemacht. Und natürlich bin dadurch, dass ich so viele Interviews gegeben habe für den Bordsteinkönig, bin ich auch irgendwo in diese Erwartung gerutscht. Also Leute hatten ja auch ein Bild von mir und so. Und dann war ich aktiv im Verbund der Sexworker. Die haben mich gefragt, ob ich denen mal helfen will. Und dann war ich auch bei den Talkshows und habe mich da für selbstständige Sexworker eingesetzt, weil ich denke, das darf jeder selbst entscheiden, was er beruflich macht. Mhm. Und ob die verkackten Spießbürger damit ein Problem haben, das ist ja nicht mein. Ne? So, ich bin ja anders aufgewachsen. Die hatten ja auch ein Problem mit uns. So. Und deswegen weiß ich und habe mich dann mit denen solidarisiert, weil ich weiß, was für ein Problem das ist, wenn man in der Öffentlichkeit von diesen Leuten verurteilt wird, die selbst den Baum in ihrem Auge nicht sehen, oder wie sagt man das, mit dem Finger auf andere zeigen und selbst nicht sehen, was für ein verkacktes Scheißleben sie führen. Darf ich das überhaupt sagen, so verkackt und scheiße und sowas?
Ach, wenn du das möchtest, darfst du das.
Okay.
Stichwort bürgerlich. Du bist ja sehr für den Viertelschutz St. Pauli, du hast es ja angesprochen. Du selber lebst dort ja auch. Wie ist es denn für dich dort? Bist du innerhalb dieses St. Paulis inzwischen ein kleiner Promi oder bist du da nach wie vor ein normaler Bewohner?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Dorf. St. Pauli ist ein Dorf und wir kennen uns einfach alle. Ne? Mhm. Und ich würde mal sagen, dass Leute, die sich aktiv für den Stadtteil einsetzen oder dann auch Kunst machen oder im Milieu sind oder Gastronomie machen, die sind dann eben vielleicht bekannter in dem Viertel so. Ne? Und für mich ist es schmerzlich anzusehen, was der Senat da verbaut. Es ist eigentlich das schönste Viertel in Hamburg. Es ist am Hafen, es ist an der Elbe, es ist in der Innenstadt fast am Schanzenviertel und es hat diese kleinen Gassen. Und nach und nach wird da wirklich so ein Raubbau am Viertel betrieben. Es geht ja nur noch um Investoren. Es geht ja nur noch darum, dass so Großkonzerne jetzt ganze Straßenzüge kaufen. Und es geht nur noch darum, Touristen da durchzuschleusen. Wobei ich sagen möchte, es gab mal vor ein paar Jahren so eine richtige... Da wurde ständig berichtet, was für ein Nepp das ist in den Table Dance Bars, ne, dass man da betrogen wird. Das ist jetzt nicht anders. Die Touristen werden verarscht mit den ganzen Touristenführungen. Also es gibt so ganz wenig Anbieter. Ich darf ja keine Werbung machen, ne, jetzt, aber ich kenne ja unterschiedliche Anbieter.
Du machst selber Touristenführungen
vor allem. Nee, schon lange nicht mehr. Ich habe versucht, und zwar war der Grund, warum ich damit mal angefangen habe, war, dass ich gesagt habe, okay, hier wird so viel Müll erzählt. Ich möchte gerne eine Führung machen, wo ich den Leuten wirklich mal erzähle, worum es geht und den aktuellen Bezug natürlich mit einem Blick darauf, was jetzt gerade passiert auf St. Pauli. Hm. Und habe das ein paar Mal gemacht, hatte aber nicht so viel Spaß dabei, weil das war die Zeit hat ja darüber berichtet, so eine Art feuilletonistische St. Pauli-Führung. Ist mir, ich konnte einfach dieses Gewusel und ich wollte das einfach dann nicht mehr. Und ich brauche auch immer ein Auditorium, die genau zuhören. Und dann war das immer so, wenn zwei Leute sich umgedreht haben, habe ich gesagt, hallo, ich erzähle hier gerade was. Ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Da wird man auch heiser und ich liebe auch die alten Bewohner, so wie Albert, der ist ein uralter Boxer aus der Ritze, aus dem Boxkeller, der damals schon mit Hanne da unten geboxt hat, auch die Idee hatte, gemeinsam mit Hanne für den Boxkeller. Oder Rosi, oder ach, da gibt es so viele tolle, auch in meiner Straße, ich will ja jetzt nicht sagen, wo ich wohne, aber das ist so eine tolle Straße, wie die Lindenstraße. Wir kennen uns alle da. Gerüchteküche, man hilft sich. Letztens bringt meine Nachbarin mir Schokolade vorbei und dies und das. Einfach so, ne? Oder legt mir eine Melone auf meine Treppe. Und ich habe eine Treppe, wo ich meine Nachbarn und eben Menschen einlade zum Kaffee. Ich habe so eine ganz tolle Kaffeemaschine. Und die kommen dann auch ja, regelmäßig eigentlich vorbei und jeder holt sich seinen Kaffee ab. Das ist aber nicht so, dass er jetzt sich den Kaffee nicht selber leisten könnte, sondern es ist so eine Win-Win-Situation. Ich freue mich, wenn die vorbeikommen und wir so einen Schnack halten und die freuen sich vielleicht auch, wenn sie einen Schnack halten und ich habe den guten Kaffee, trinke dann auch immer Kaffee. Also es ist wirklich total toll in meiner Straße.
Ist eine kleine Bilderserie entstanden, ne? Kann man, glaube ich, in Social Media...
Ja, ich habe bei Facebook dann so eine Galerie davon gemacht. Ich habe eigentlich angefangen, ohne dass ich wusste, was daraus wird. Und mittlerweile ist es so, ich habe da vor fast 5 Jahren mit angefangen, dass ich Porträts über diese Leute geschrieben habe. Das ist sehr selektiv. Also es ist jetzt nicht so wie diese Fotoserie, die jetzt ganz groß dokumentiert wurde auf St. Pauli, wo 200 Leute fotografiert wurden. Ich habe vor allem Leute porträtiert, die damals in den 60er, 70er, 80er Jahren für 4 Wirbel gesorgt haben auf St. Pauli. Die habe ich porträtiert. Sofern sie noch leben, da habe ich mich dann natürlich gefreut, dass sie dann kommen aus Aachen oder Wien oder sonst woher. Und habe auch sehr viel über... Es war auch so ein bisschen so eine Forschungsreise in meine eigene Kindheit und Jugend.
Würdest du dich als Paradiesvogel bezeichnen?
Ich kann gar keine solchen Sachen abgeben, ob ich Promi-Paradiesvogel oder ob ich Anarchist oder sonst was bin. Ich kann mich auch schlecht so in so eine Schublade schieben. Ich will einfach nur leben. Also ich möchte morgens aufstehen und möchte mich freuen, dass der Tag beginnt und möchte Sachen machen, wo ich Bock drauf habe. Deswegen bin ich ja nicht so straight wie andere und baue ein Haus und freue mich, wenn ich einen Mercedes habe, so einen verkackten AMG-Kack. Und Ich will dann immer lieber etwas, was lebt oder was mir was bedeutet, was eine Geschichte hat. Und das sehen dann Leute, denken dann, das ist ein Paradiesvogel. Wenn sie das so empfinden, dann ist es richtig, dann bin ich ein Paradiesvogel. Aber ich selber, wie sehe ich mich? Meine Frau sagt, ich bin Vampir und Werwolf zugleich. Da habe ich mich gefreut, als sie das gesagt hat. Es hat so was Animalisches, so sieht sich ja wahrscheinlich jedermann sehr gern.
So das Rollenbild, was du hast als Mann, was du besetzt, ist aber schon noch ein klassisches, oder?
Ja, ist ein klassisches.
Ich meine, das fängt ja auch gerade ein starker Wandel an.
Aber das ist auch eine verkackte Kackscheiße, weil ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde das auch lächerlich einfach, dass so junge Typen, und mir ist das total, ich kann auch die Vergleiche immer nicht sehen, so damals, 60er, 70er Jahre, alles so richtige harte Kerle und heute so verweichlichte Burschen, das stimmt nicht. In den 60er Jahren gab es wahnsinnig viele androgyne Männer, in den 70er Jahren gab es eine Bewegung von emanzipierten Männern oder die sich solidarisieren wollten mit den Frauen, die sind dann homosexuell geworden, einfach um ein Zeichen zu setzen. Es gab es damals auch schon und jetzt gibt es eben eine Bewegung, das ist die Woke-Bewegung und Gendersprecher und alles, was damit zu tun hat, um eben angeblich Minderheiten zu schützen. Und für die ist meine Sicht der Männlichkeit, da sagen sie toxisch. Und das ist ja auch nur ein Schubladendenken, weil die meisten von denen haben es doch gar nicht kennengelernt. Ich kann nur sagen, dass wenn ein Mann, ein starker Mann oder irgendwie so auch mental stark, gute Laune verbreitet, dann ist es für mich nicht toxisch, dann ist es für mich toll. Und diese ganze Jammerkultur und diese ganze Betroffenheitskultur, die ist für mich toxisch. Ich mag das nicht, wenn man zu mir alter weißer Mann sagt, weil was ist das? Erstmal fühle ich mich nicht alt und ich bin weiß und dafür soll ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen. Und dann habe ich so Leute wie den Albert zum Beispiel, der, ich glaube, 78 ist und so. Und der ist nie Auto gefahren, weil er hat nicht mal einen Führerschein. Der hat einfach nur sein Boxen gemacht, hat als Kellner gearbeitet. Das ist ein lieber, toller Typ, mein Lieblingsnachbar. Und wenn dann so ein junger Typ, der noch nie gelitten hat, Albert ist noch im Krieg aufgewachsen, wenn dann so ein junger Typ, oder nach dem Krieg war, also hat wirklich Hunger gelitten, und wenn dann so ein junger Typ kommt und sagt, ja, alter weißer Mann, da kommt mir die Galle hoch, dann macht er vielleicht auch mal Bekanntschaft mit toxischer Männlichkeit, weil da habe ich keinen Bock drauf. Das ist dann, da kommt mein Protektionismus hoch und da denke ich, nee, das hat er nicht verdient. Und ich möchte nicht, dass junge Menschen, und ich möchte jetzt nicht sagen, ja, ich bin älter, habe mehr Erfahrung oder so, ich gestehe denen auch zu, dass sie die Welt erkennen und dass sie dass ich was lernen kann von denen. Überhaupt gar keinen Vorbehalt. Aber genauso vorbehaltslos müssen sie auf mich zukommen.
Mhm. Ihr habt seit ein paar Wochen eine neue Mitbewohnerin auf St. Pauli. Und sie trägt den schönen Namen Jaguar, richtig?
Seit 7 Monaten. Seit über 7 Monaten.
Wir haben, es sind schon ein paar Wochen.
Ja.
Wir haben über, was macht man mit 7 Monaten? Da läuft man noch nicht, ne?
Noch nicht, also sie krabbelt. Mhm. Und sie beschwert sich, dass sie nicht, sie krabbelt rückwärts, möchte aber eigentlich vorwärts. Und dann, aber das macht sie, ne? Sie ist, kann super sitzen, sitzt gerade als ich. Total toll.
Und ist noch voll gelenkig wahrscheinlich.
Total.
Nun ist es, wir sprachen über dich als Mann. Wie möchtest du als Vater wahrgenommen werden? Was soll sie irgendwann mal erzählen über ihren Vater, was das für ein Typ war?
Das weiß ich nicht, weil das auch ergebnisoffen ist jetzt. Ich weiß, dass ich, und das wird wahrscheinlich jeder so, oder habe ich schon oft gehört, aber ich lerne jetzt selber viel, nicht nur was Kindererziehung angeht, sondern ich lerne auch viel über mich. Und dadurch, dass, also wenn ich so rumpolter, das kann ich ja nicht mehr machen, weil die Kleine dabei ist. Und wenn ich das mal mache, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen danach. Und es ist auch für so einen elendigen Selbstdarsteller wie mir, ist es auch eine echte Aufgabe, so die ungeteilte Aufmerksamkeit einer Person zu schenken, die jetzt einfach mal das Universum ist. Und ich stehe dann da und denke so, aber jetzt komme ich. Aber nein, da ist meine Tochter. Und dann ist sie das eben. Ne, so. Und das ist auch eine tolle Erfahrung, weil ich sehe jetzt, was ich all die Jahre auch nicht gemacht habe. Und ich habe ja schon ein sehr promiskuitives Leben geführt und eine Beziehung immer dann beendet, im Grunde, wenn es mir dann zu dicke war. Und jetzt gebe ich mir Mühe und dann denke ich, ja, okay. Aber, oder was heißt Mühe? Also ich merke, so, ich will was, ne? Ich will dranbleiben und ich will. Und das ist schon eine tolle Erfahrung. Wenn meine Tochter irgendwann mal sagt, ich habe mich sicher und mein Vater hat mir die Welt gezeigt, dann, ne, oder, aber war kein Arschloch, dann bin ich zufrieden.
Du hast es gerade eben gesagt, du hast immer Schluss gemacht, sobald das irgendwie dicke wurde. Ich glaube, Annika hast du recht schnell gefragt, ob sie dich heiraten will, oder?
Die habe ich, ja.
Das ist fürchterlich bürgerlich, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe.
Nee, bürgerlich wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, komm, wir verloben uns und dann warten wir und dann.
Ach Quatsch, niemand verlobt sich nur heutzutage, ehrlich.
Doch, es gibt viele Leute, die sich verloben. Das gibt es wirklich.
Ach, komm mal, ich musste dich lernen, was in diesem Gespräch.
Nee, ich habe die, wir waren in Travemünde und dann hat sie gekocht und dann, sie kochte auch so gut und dann war sie in Unterwäsche und dann dachte ich so, Mensch, die würde ich gerne heiraten. Und dann habe ich gesagt, du, wir verstehen uns ja eigentlich gut, da kannten wir uns, glaube ich, 2 Monate oder 1,5 und dann meinte ich, dann können wir doch auch heiraten, oder? Und dann meinte sie, ja, dann will ich aber in New York heiraten. Und dann, großmäulig wie ich bin, habe ich gesagt, ja, klar, machen wir. Und dann hat es 1 Monat gedauert und dann haben wir in New York geheiratet. Und das war dann so, also sie ist auch wild. Ne? Das ist nicht so, dass ich hier der Wilde bin. Sie ist auch wild. Die hat, die hat was ganz Wildes. Ne? Und genau, und dann haben wir, weil sie hat auch mal in New York gelebt eine kurze Zeit lang und New York ist ihre Lieblingsstadt. Und die Flitterwochen haben wir dann aber in Paris, also das Flitterwochenende, haben wir dann in Paris in einer ganz tollen Suite im Le Bristol erlebt. Da sind wir auch das ganze Wochenende eigentlich nicht raus, aber haben wir eigentlich fast nicht. Ich glaube, wir waren mal eine halbe Stunde, haben wir uns Paris angeguckt und sind wieder da rein. Das war schon toll. Und Paris ist meine Lieblingsstadt und New York ihre. Und ja, so, also spießig war das gar nicht. Es war eher so, dass die meisten Leute gesagt haben, was macht ihr denn, wieso denn jetzt schon und bla bla bla, das aber kann ich nicht hören. Für mich ist Heiraten auch nichts Spießiges, für mich ist Heiraten, also der Moment, wo man sich zu jemandem bekennt, ist eine tolle Erfahrung. Ne? Und das ist so, gut, ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet. Ne? Mhm. Aber ich bereue das auch nicht.
Also, Wiederholungstäter.
Weil, ja, genau. Aber ich bereue das nicht, weil es ist jedes Mal was ganz Intensives. Sich wirklich zu jemandem bekennen, ist irre gut. Und wir leben in so einer Gesellschaft, die sich immer aufspart. Ne? Also ein Freund von mir hat mal gesagt, Wir leben so, in dieser Gesellschaft leben die Menschen so in der Warteschleife zum Tod.
Jaguar ist ja auch getauft, ne? Ich sah lustige Fotos von dir, von der Taufe mit dem großartigen Pastor Wilms,
ja,
der sie in der Elbe taufte.
Ja.
Auch das anders als anderes machen würden.
Ja, komischerweise, aber ganz viele Leute haben gesagt, wieso bin ich nicht darauf gekommen? Das ist doch naheliegend. Wenn wir unser Kind taufen, wir wohnen an der Elbe, warum dann nicht in der Elbe? Das ist doch. Und ich wusste, dass Pastor Wilms das macht. Haben wir ihn gefragt und ich fand, es war großartig und es war wirklich eins der schönsten Feste, die ich jemals erlebt habe. Weil das war, wir haben bei mir, wir wohnen ja da in dieser kleinen Straße auf St. Pauli, haben wir so zwei Riesenschirme aufgebaut. Und dann sind wir gemeinsam, weil ja Marathon war an dem Tag, sind wir gemeinsam mit der Fähre hingefahren. Und wir waren alle total gedresst, weil wir wollten ja eigentlich, ja, also alle waren wirklich im Anzug und schönen Kleidern. Und dann sind wir da den Sand runter und dann hat er sie getauft und dann sind wir wieder zurück. Rosi war da, Albert war da, tolle Verwandtschaft, das war alles irgendwie an dem Tag, haben sich alle toll verstanden. Und das ging bis spät in die Nacht, ne? Und das war eins der schönsten Feste, weil es so harmonisch und so positiv aufgeladen war. Das war echt toll. Kann ich jedem empfehlen, man kann es ja in der Kirche machen, ne? Ist ja jedem selbst überlassen, aber ich fand es an der Elbe wunderschön.
Bist du christlich?
Ich bin christlich, ich bin tatsächlich Katholik sogar. Ich bin vor 6 Jahren konvertiert zum Katholizismus. Ich war vorher protestantisch. Meine Frau ist protestantisch, ich habe da keinen Wert drauf gelegt, dass wir jetzt, ne, oder ökumenisch, das hätte so zeitlich, in dieser Zeit, wo sowieso alles so eng getaktet ist wegen Corona, hätte das gar nicht. Organisatorisch hätten wir es nicht hinbekommen. Aber ich habe überhaupt keinen Schmerz, dass sie jetzt evangelisch getauft ist. Sie wird sich später eh entscheiden, dann katholisch zu werden. Da
Du bist konvertiert. Das finde ich spannend. Ausgerechnet zum Katholizismus.
Mhm.
Spannend.
Das ist einfach eine Entscheidung gewesen, weil ich komme ja aus dem Schauspiel. Ich weiß, dass du Gefühle auch körperlich ausdrücken musst, um sie zu spüren. Und für mich ist die evangelische, ausgenommen eben die St. Pauli-Kirche, ich finde den Pastor Wilms so genial, ne? Das ist toll. Und ich habe schon gesagt, mein Gott, ey, ich komme dann auch wieder zurück zu dir. Aber, aber tatsächlich ist es so, dass die evangelische Kirche für mich der erste Schritt zum Atheismus ist. Ich bin oft in die Kirche gegangen, da habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Nachhilfericht für Grundschüler in Politik. Und das gipfelte irgendwann mal Heiligabend im Michel. Und wo die dann anfingen, dann über aktuelle politische Dinge. Und ich habe dann immer, hey, stop. Worum geht es denn eigentlich bei Heiligabend? Vielleicht hier sind so viele Leute und Kinder, die wissen es vielleicht nicht. Erzählt doch mal, bleibt doch mal bitte einmal bei dieser biblischen Geschichte. Christlichen Geschichte, wollte ich sagen. Und das ist so, das habe ich so oft erlebt bei diesen Leuten und auch dieser ganze, ich finde, Kirche muss sich raushalten aus Politik und im Zweifel muss sie immer menschlich agieren und immer, also pazifistisch und immer gegen Gewalt und genau das, was eben Christentum ausmacht, ne? Vergebung und so weiter. Und das habe ich, ich hatte eine ganz tolle Gemeinde in Wilmersdorf, Berlin, ich habe damals noch in Berlin gelebt und die Gottesdienste da waren für mich einfach mega. Man hat sich angefasst, man hat gemeinsam gesungen, man hat sich hingekniet vor Gott. Und ich würde mich nie vor einem Menschen hinknien, außer vor meiner Frau. Aber ansonsten würde ich es nie machen. Und da habe ich mit dem, dass ich mich hinknie, wirklich gespürt, dass ich vor Gott knie. Und nicht nur einfach eine Phrase loslasse, sondern ich habe es gespürt. Also es ist einfach total schön. Du bist einfach mit dem Gesang und die wirkliche Ehrerbietung beziehungsweise ein Gebet zusammen zu beten. Und du kannst es runterbrechen, kannst sagen, das ist die bessere Show.
Meinst du, dass Jaguar dein Leben ohne Plan noch verändern wird und dass da der Plan noch kommt?
Bestimmt.
Zwangsläufig?
Also, naja, wir machen jetzt nächstes Jahr eine Reise. Wir haben ja jetzt den alten Land Rover gekauft. Und das haben wir gemacht im Hinblick darauf, dass wir nächstes Jahr eine ganz große Tour in Afrika machen wollen. Wir wollen, wir starten in Hamburg los und fahren bis nach Südafrika. Und auf dem Weg dahin wollen wir eben ganz viel Sachen sammeln an eben Erkenntnissen und Leute treffen, also den König von Lesotho, die Maasai und die Herero und dies und das. Also meine Frau weiß da schon ganz viel. Und für mich ist Afrika, ich habe da ja gearbeitet in Südafrika und ich liebe das da. Ich finde, ich mag die Afrikaner total, weil die diesen Vorteil uns gegenüber haben. Die leben im Moment. Ich habe noch nie so viele lachende und tanzende Menschen gesehen. Und ich war viel in Townships, weil wir da auch gedreht haben. Ich habe da die Sicherheit geleitet. Und das ist einfach toll. Also man muss sich jetzt vorstellen, es gibt 70% der jungen Männer sind im Knast oder gestorben. Und da gibt es ganz viele Waisen, weil auch die Sterberate eben extrem hoch ist. Und die Kinder, die spielen und die entweder wachsen die beim Onkel oder Schwester oder sonst wo auf oder einfach bei der Nachbarin. Und die nimmt die Kinder auf wie ihre eigenen. Und das ist dieser Spruch, es braucht nicht nur zwei Leute, sondern es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und das leben die da wirklich. Und ich habe, also es gab ja so staatliche Programme, diese Menschen aus den Townships zu holen und dann in so Häuser zu holen. Da haben sie sich gegen gewehrt. Und ich kann es verstehen, weil die haben sich selber organisiert. Und zwar nennt sich das Ubuntu. Und Ubuntu heißt, ich kann nicht ohne dich leben und du kannst nicht ohne mich leben. Und dieses Bewusstsein leben die. Und das ist irre. Das ist toll, was die da machen. Und ja, genau. Und es gibt aber viel, viel, viel mehr als Südafrika. Das ist mir auch bewusst. Und das wollen wir. Es ist eine Art Forschungsreise, die wir machen. Und das wollen wir auch herausfinden, was diese Menschen uns voraus haben. Weil ich glaube, dass wir nach Jahrhunderten der Ausbeutung und Kolonialisierung in diesen Ländern mal genau anders denken sollten. Die ersten haben gesagt, ja, und wollt ihr dann da irgendwie eine Schule aufbauen? Oder diesen habe ich gesagt, ey, sorry, ey, was ist das für ein weißer Mann-Retter-Syndrom? Dieser Kack, diese Überheblichkeit. Oder wollt ihr einen Staudamm da bauen? Da haben die auch gar keinen Bock drauf. Und das ist so überheblich. Und dann zeigt man sich mit dem Foto, ja, ich habe jetzt gespendet und diese, guck mal, die können jetzt ein Jahr lang in die Schule gehen. Vielleicht wollen die gar nicht in die Schule gehen. Vielleicht wissen die ja viel bessere Sachen. Und vielleicht leben die einfach ganz anders und wollen nicht so leben wie wir. Und genau das möchte ich herausfinden. Ich möchte nicht belehren, ich möchte lernen von denen. Weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft viel mehr lernen kann von Afrikanern als die von uns.
Das ist ein großer Plan. Ein Jahr, habt ihr gesagt.
Also ein Jahr ist geplant. Und auch da ist es wieder ergebnisoffen. Und ich bin unorganisiert. Ich weiß, dass meine Frau, ich muss mich da auch verlassen, dass meine Frau dann Pläne hat. Und einfach, ja, meine Frau ist viel fleißiger. Sie ist auch total kreativ und da verlasse ich mich so ein bisschen, weil ich bin spontan. Ich fahre da hin und dann kann auch sein, dass ich dann irgendwo bin in der Wüste und nicht mehr rausfinde. Aber meine Frau ist ja dabei und deswegen weiß ich, dass ich da wird mir sowas nicht passieren.
Es hat mir Spaß gemacht.
Cool, mir auch.
In deine Welt auch reinzugucken. Und ja, wir bleiben dran, oder?
Auf jeden Fall. Super, danke.
Danke dir.
Das Leben ist eine Reise. Manche buchen All-Inclusive, manche die Abenteuertour. Michelle Ruge passt wohl eher in die zweite Kategorie. Das war der Podcast vom Hamburger. Euch hat's gefallen? Ihr wollt mehr HamburgerInnen dieses Kalibers kennenlernen, die vor und hinter den Kulissen dieser Stadt unterwegs sind? Dann folgt diesem Podcast auf den gängigen Kanälen. Empfehlt ihn euren Freunden und scheut euch nicht, ihn zu bewerten. Das hilft uns und vor allem unseren Gästen, sichtbarer zu werden. Schon jetzt bekommt ihr von mir dafür ein dickes Dankeschön. Wie immer findet ihr alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast unter www.derhamburger.info. Kleiner Tipp, auch weil Weihnachten naht, in unserem Shop auf der Homepage findet ihr schicke der Hamburger Kaffeebecher, Tischlichter, Karten und unseren Bildband Der Hamburger, das Buch der Stadt. Herrlich subjektiv 100% Hamburg-Liebe verpackt in 240 Seiten mit Fotografien von Matthias Plander. Tja, und noch mehr der Hamburger findet ihr auf Instagram und Facebook. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Michelle Ruge, dass er sich die Zeit genommen hat, in unserer Podcast-Kabine vorbeizuschauen. An Stefan Enrich-Geid, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet. Und an das gesamte der Hamburger-Team für immer neue Ideen und Stories. Und an euch fürs Zuhören. Ich sag Tschüss und wir hören uns.